SRF 1.
Radio SRF, willkommen zum Rendezvous. Schweizer Spion vor deutschem Gericht. Daniel M. soll deutsche Steuerfahnder ausspioniert haben. Der Prozess beginnt mit einer Überraschung. Not macht erfinderisch. Weil in Skigebieten der Schnee wegbleibt, setzen Bergbahnen auf Mountainbiker.
Wir möchten dort einen Kids-Jump-Track, einen Pump-Track noch machen, einen Cross-Country-Trail auch, dass wir so wirklich das Biken für jedermann zugänglich machen können.
Das Beispiel vom Chura Hausberg. Besitzen Sie eine Schusswaffe? Immer mehr Menschen in der Schweiz antworten darauf mit Ja.
Was vielleicht eben zugenommen hat, sind Leute, die nicht in einem Verein sind, sondern die einfach, wenn sie Lust haben, ab und zu in einen Schießkeller gehen.
Erzählt der Waffenverkäufer. Wird die Schweiz dadurch unsicherer, wie die USA, wenn wir ans Massaker von Las Vegas denken? Wir fragen den Kriminologen Martin Kilias im Tagesgespräch um 13 Uhr. Rendezvous diesen Mittag mit Ivana Pribakovic. Der Fall ist nicht nur aufsehenerregend, er ist auch von besonderer Brisanz für die Schweiz. In Frankfurt steht der 54-jährige Schweizer Daniel M. vor Gericht. Er soll im Auftrag des Schweizer Geheimdienstes deutsche Steuerfahnder bespitzelt haben. Doch ausgerechnet die Bundesanwaltschaft ließ Daniel M. auffliegen. Ivan Santoro verfolgt für uns den Prozess in Frankfurt. Der erste Prozesstag ist bereits zu Ende. Ivan Santoro, warum ging das so schnell?
Ja, weil die Anwälte von Daniel M., dem Angeklagten, den Antrag gestellt haben, dass man unter Ausschluss der Öffentlichkeit, also der Medien, eine Annäherung zwischen Anklage, eben der Bundesanwaltschaft der Deutschen, und der Verteidigung erzielt, also einen Deal. Diesem Unterbruch wurde stattgegeben und das Ziel der Verteidigung, das hat sie wieder heute erwähnt und bereits auch im Vorfeld, ist ja immer, dass es höchstens eine bedingte Strafe gibt für den 54-jährigen Angeklagten.
Ein Prozess ohne Öffentlichkeit bei dem brisanten Thema eigentlich kein Wunder. Geht die Staatsanwaltschaft auf dieses Angebot ein?
Ja, kurz vor Mittag hat dann das Gericht wieder die Presse zugelassen nach diesen Verhandlungen und ich kann Ihnen sagen, ja und nein. Die Oberstaatsanwaltschaft hat gesagt, sie könnten sich eine Strafe in der Höhe von 1,5 Jahren, also 18 Monaten bis 2 Jahre auf Bewährung vorstellen. Dem hat sich auch das Gericht angeschlossen. Bedingung ist aber, dass sich Daniel M. ganz klar zu den beiden Hauptvorwürfen in der Anklageschrift äußert, nämlich wie genau ist das gelaufen, diese Beschaffung der Daten, die dann eben zu den Haftbefehlen für diese 3 Steuerfahnder der Deutschen geführt hat, also dieses sogenannte Sudoku. Wer hat da alles diese Daten zusammengetragen? Wem wurde das Geld bezahlt? Und auch im zweiten Anklagepunkt, im schwerwiegenderen, wer hat diesen Maulwurf im Finanzamt im Nordrhein-Westfalen installiert, wenn es den denn gibt? Da erhoffen sie sich Namen und glaubhafte Aussagen. Glaubhaft deshalb, weil Daniel M. ja einmal gesagt hat, er habe da den Auftrag gegeben, so einen Maulwurf zu installieren und dann im Sommer diese Aussage wieder zurückgezogen hat. Also glaubhafte Aussagen sind gefordert und im Zentrum steht bei der Anklage nach wie vor, wer ist die Quelle und wofür wurden diese 90.000 Euro des Nachrichtendienstes genau bezahlt.
Und wie reagiert da die Verteidigung? Ist sie mit dem Verlauf zufrieden jetzt?
Sie hat natürlich ein Ziel erreicht, wenn es denn wirklich zu diesem Deal kommt. Das ist ja erst einmal ein Vorschlag, eine Annäherung. Aber wenn es dazu kommt, hat sie ein Ziel erreicht, nämlich eine bewährte Strafe, eine bedingte Strafe, also dass Daniel M. sofort aus der Haft entlassen würde, wenn es dazu kommt. Aber der Verteidiger von Daniel M. hat gesagt, man müsse sich nochmals beraten. Er hat ebenfalls kritisiert, dass die 50.000 Euro Bewährungsstrafe, die Daniel M. auferlegt werde, das ist auch so eine Bedingung des Gerichts, die sei viel zu hoch. Aber eigentlich will man sich jetzt beraten und bereits im Vorfeld hat auch der Schweizer Verteidiger Valentin Landmann von Daniel M. immer gesagt, Ziel sei es eine Strafe auf Bewährung. Da wird sich zeigen, wie das weitergeht.
Der Angeklagte ist heute ja zum ersten Mal aufgetreten. Wie hat er auf Sie gewirkt?
hat sehr gefasst, zugleich aber auch konzentriert gewirkt. Er ist hereingekommen mit einem weißen Plastiksack, hat dann da Zeitungen auf den Tisch gelegt, seiner Familie zugezwinkert, die den Prozess auf der Zuschauertribüne verfolgt hat, und hat dann immer wieder die Anklageschrift studiert. Er hat sich auch kooperativ gezeigt. Da hat dem Richter gesagt, ja, er werde Fragen beantworten. Er hat auch Fragen zu seiner Person beantwortet. Er war so, ich würde sagen, konzentriert, aber sehr gefasst.
Wie geht es denn nun nach diesem ersten Prozesstag weiter?
Ja, nun werden die Anwälte sicher auch zusammen mit dem Schweizer Verteidiger von Daniel M. beraten, ob man diese Bedingungen erfüllen könne. Natürlich hat der Anwalt von Daniel M. erneut darauf hingewiesen, dass es diese Quelle, eben diesen Maulwurf, nicht gebe. Er könne da kein falsches Geständnis machen. Es gebe diesen Maulwurf nicht. Da ist man sich noch nicht einig. Aber man wird jetzt beraten, wie es weitergeht. Und wie gesagt, ein Teilziel haben sie ja bereits erreicht, dass das Gericht mit einer bewährte Gefängnisstrafe aussprechen könnte, sollte dem so sein. Es ist aber noch nicht klar, ob der Deal dann wirklich zustande kommt, wenn eben Daniel M. hier der Anklage nicht eben, wie gesagt, glaubhafte Antworten liefern kann. Der nächste Verhandlungsprozess ist auf den nächsten Donnerstag angesetzt.
Danke, Ivan Santoro, für die brandneuen Informationen aus Frankfurt. Die weiteren Meldungen hat nun Ursula Vogler.
Wer in der Schweiz zu Lebzeiten ein Organ spendet, wird künftig finanziell besser abgesichert. Das hat der Bundesrat beschlossen und dazu das revidierte Transplantationsgesetz in Kraft gesetzt. Personen, die ein Organ spenden, benötigen während Jahren eine Nachbetreuung. Mit dem revidierten Gesetz wird nun die Kostenübernahme durch die Versicherer und den Bund genauer geregelt. Pro Jahr spenden in der Schweiz rund 100 bis 125 lebende Personen ein Organ, rund 200 Personen Blutstammzellen. Der Bundesrat hat bestimmt, welche Themen am 4. März 2018 zur Volksabstimmung gelangen. Die erste Vorlage ist die Initiative mit dem Namen «Ja zur Abschaffung der Radio- und Fernsehgebühren». Sie verlangt, dass für die SRG sowie für private Radio- und Fernsehstationen keine Gebühren mehr erhoben werden dürfen. Die zweite eidgenössische Vorlage betrifft die Verlängerung der direkten Bundessteuer und der Mehrwertsteuer. Die Verfassungsänderung soll am 1. Januar 2021 in Kraft treten. Schließlich hat der Bundesrat auf Anfang Januar den größten Teil des revidierten Luftfahrtgesetzes in Kraft gesetzt. Die Änderungen betreffen vorwiegend die Luftsicherheit. So können etwa Luftfahrtunternehmen verpflichtet werden, den zuständigen Strafverfolgungsbehörden Passagierlisten auszuhändigen. Weiter werden Geräte zur Störung von Satellitennavigationssignalen verboten. In der Schweiz werden jedes Jahr mehr als 250 Opfer von Menschenhandel entdeckt. Wie das eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement, das EJPD, schreibt, dürfte die Dunkelziffer jedoch weit höher liegen. So würden Frauen, Männer und Kinder zur Prostitution und zum Betteln gezwungen oder als billige Arbeitskräfte ausgenutzt, etwa im Bau- und Gastgewerbe, aber auch in der privaten Pflege und in der Landwirtschaft. Zum heutigen Europäischen Tag gegen Menschenhandel schickt das EJPD deshalb ein Jahr lang einen Informationsbus auf Tournee durch die ganze Schweiz. Europas größter Online-Modehändler Zalando will in den Markt für Kosmetikprodukte einsteigen. Ab nächstem Frühling sollen auch Produkte für Hautpflege oder Parfüm verkauft werden. Das Berliner Unternehmen legte auch provisorische Geschäftszahlen vor. Demnach stieg der Umsatz in den letzten drei Monaten bis zu 30%. Deutschland kann sich vorläufig weiter am Programm der Europäischen Zentralbank, der EZB, zum Kauf von Staatsanleihen beteiligen. Das hat das deutsche Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe entschieden. Es ist noch kein definitiver Entscheid. Das Gericht hat einzig Eilanträge abgewiesen, die einen sofortigen Stopp verlangt hätten. Um die Wirtschaft zu stützen, kauft die EZB seit März 2015 Staatsanleihen und Wertpapiere, derzeit für 60 Milliarden Euro im Monat. Irakische Streitkräfte haben mehrere Gebiete eingenommen, die zuvor von Kurden kontrolliert wurden. Die kurdischen Peschmerga-Kämpfer hätten die Gebiete vor dem Eintreffen der irakischen Soldaten verlassen, erklärte die Armee. Zu den übernommenen Stellungen gehörte auch die Mossul-Talsperre. Sie liegt rund 40 Kilometer nördlich der Stadt. Die Sperre ist wichtig für die Strom- und Wasserversorgung in der Region. Sie war zeitweise in der Hand der Terrororganisation IS. Die Kurden hatten sich in einer Abstimmung für die Unabhängigkeit ihres Gebietes ausgesprochen, gegen den Willen der irakischen Regierung. Diese schickte daraufhin die Armee in die von Kurden kontrollierten Gebiete um die Städte Mosul und Kirkuk. Das Wetter. Heute Nachmittag ist es sonnig, die letzten Nebelreste lösen sich auf, gegen Abend ziehen in der Westschweiz ein paar Wolkenfelder auf. Morgen ist es mit einigen Wolkenfeldern ziemlich sonnig. Am Vormittag liegt vor allem über dem östlichen Mittelland Nebel, dieser löst sich tagsüber auf. Die Temperatur erreicht jeweils 17 bis 22 Grad.
Mein Hobby? Auf Zielscheiben schießen, sagen immer mehr Leute in der Schweiz. Der Waffenhändler macht sich Gedanken.
Der Kauf der Waffe ist das eine und das Umgehen damit in der Praxis ist etwas anderes.
Skifahrer ade, Mountainbiker willkommen. Schweizer Tourismusgebiete bauen jetzt Pisten für Zweiräder, nicht nur zur Freude der Naturschützer. Ein Job beim Staat in Italien ist beliebt, weil die Stellen sicher sind. Doch der Weg zur Stelle ist ein Hürdenlauf sondergleichen und dauert oft Jahre. Was ging in Ihnen vor, als Sie vom Massaker in Las Vegas hörten? Fragten Sie sich, wer in der Schweiz alles Waffen besitzt? Gekauft werden können diese bei uns relativ einfach. Und die Zahl der erteilten Waffenscheine steigt in der Schweiz stark an. Eine Umfrage von Radio SRF zeigt, dass es 2016 in vielen Kantonen zwischen 25 und 100% mehr geworden sind. Die Zahlen für dieses Jahr bleiben hoch. Priscilla Imboden machte sich auf die Suche nach einer Erklärung.
Waffengeschäft Poye in der Altstadt von Bern. Jagd- und Sturmgewehre stehen aufgereiht an der Wand. In einer Glasvitrine sind Revolver und Handpistolen ausgestellt. Ein Mann lässt sich verschiedene Flinten zeigen.
Ich muss hier gewisse Bockflinte, eine Doppelflinte.
Ladenbesitzer Gaston Poye hat in den letzten Jahren wieder mehr Kundschaft gehabt. Die neuen Kunden sind weder Jäger noch Sportschützen. Sie kaufen moderne Waffen wie Beretta, Ruger, Colt oder Glock. Die benütze man in Schießkellern, nicht in den Schützenvereinen, weil diese Waffen nicht für Wettkämpfe zugelassen seien, erklärt Gaston Poye.
Was vielleicht eben zugenommen hat, sind Leute, die nicht in einem Verein sind, sondern die einfach, wenn sie Lust haben, ab und zu in einen Schießkeller gehen. Aber das sind auch, man merkt es, es gibt einfach viele, die im Moment sind sie sehr, sehr ein neues Hobby. Dann sieht man sie fast jede Woche im Geschäft zum Munitionskauf und plötzlich lässt es dann wieder nach.
Diese Beobachtung teilt Daniel Wies. Der Burgdorfer ist Präsident des Schweizerischen Büchsenmacher- und Waffenfachhändlerverbandes. Dass die Kantone zweistellige Anstiege bei den Waffenerwerbsscheinen vermelden, erstaunt ihn nicht. In den letzten zwei Jahren seien die Verkäufe deutlich angestiegen.
Die meisten Kollegen ja, wovon sich das halt etwas aufteilt. Wir haben Kollegen, die arbeiten fast nur im Bereich der Jagdwaffen, die spüren das dann weniger. Wir haben Kollegen, die arbeiten fast nur im Bereich der Sportwaffen, die merken das auch weniger. Aber viele Kollegen, die gemischt verkaufen, wie wir auch, merken ebenfalls fast über alle Kantone eben eine Zunahme.
Die gängige Erklärung für diese Zunahme ist, dass die Leute Angst haben und sich verteidigen wollen. Aber Untersuchungen zeigen, dass sich die Menschen in der Schweiz in den letzten Jahren stets sicherer fühlten. Zu Beginn des Anstiegs habe es Kunden gegeben, die sich bedroht fühlten, sagt Wies.
Jetzt in den letzten Monaten ist dieses Argument aber in den Hintergrund gerückt. Jetzt haben wir eher den Eindruck, es sind Leute, die haben einfach Freude an einer Waffe, Interesse an einer Waffe und wollen eine solche zu Hause haben.
Es seien vor allem jüngere Männer zwischen 20 und 40, die zu dieser neuen Kundschaft gehörten. Eine Faszination für Schusswaffen sei bei diesen durchaus zu beobachten, sagt Dirk Bayer, Leiter des Instituts für Kriminalprävention der Fachhochschule Zürich.
Und die wird, denke ich, genährt unter anderem durch einen intensiveren Medienkonsum, Gewaltmedienkonsum. Was wir für junge Männer wissen, ist, dass sie zu 50% und mehr intensive Gewaltspiele spielen. Und da wird natürlich eine gewisse Affinität zu Waffen aufgebaut. Und das will man irgendwann nicht mehr am Computer machen, sondern will das mal echt probieren. Und dann legt man sich Schusswaffen zu.
Gehen diese Männer behutsam und professionell mit ihren Waffen um, so besteht kein Problem. Bayer vermutet aber, dass sich diese Bevölkerungsgruppe nicht sehr um das Waffenrecht kümmert, das einen verantwortungsvollen Umgang mit Schusswaffen garantieren soll.
Ich denke, die nimmt es mit diesen Regeln nicht ganz so genau. Und da könnte dann ein gesellschaftliches Problem tatsächlich dahinter stecken.
Da müsse man genauer hinschauen, um sicherzustellen, dass der gestiegene Waffenkauf nicht auch mehr Gefahr für die Bevölkerung bedeute.
Genau, bedeuten viele Schusswaffen in der Gesellschaft auch automatisch viel Gewalt? Das Beispiel USA wäre der Beweis. Aber tickt die Schweiz auch so? Wir fragen im Tagesgespräch den Kriminologen Martin Kilias. Herbstzeit ist Wanderzeit und für Mountainbikerinnen und Biker ist es die Hochsaison. Viele von ihnen lieben vor allem die Schussfahrt und lassen sich auf die Bergspitzen mit der Seilbahn hochtransportieren. Darüber freuen sich die Betreiber von Bergbahnen, vor allem jene, bei denen im Winter öfters der Schnee und damit die Skigäste wegbleiben. Deshalb investieren sie ganz bewusst in Bikeparks und Mountainbike-Strecken. So auch die Bergbahnen im Wander- und Skigebiet Brembrüesch oberhalb von Chur. Dennis Schmutz war dort.
Ein Mountainbiker mit Kinnschutz braust eine Bikestrecke hinunter über eine Holzrampe und wieder auf den Kiesweg zurück. Manuela Seeli, Geschäftsführerin der Churer Bergbahnen, steht bei der Mittelstation auf dem Känzeli und beobachtet den geübten Mountainbike-Fahrer. Für sie sei diese Route zu schwierig, sagt sie. Das sei etwas für Könner, die gerne auch mal über eine Schanze springen. Die Mountainbiker, welche mit der Bergbahn hoch und dann mit dem Velo den Hang runterfahren, sind hier gern gesehen. Auch weil Skifahrerinnen und Skifahrer in den letzten Jahren je länger je mehr weggeblieben sind.
Im 10-Jahres-Schnitt machen wir im Winter rund 40'000 Ersteintritte. Im letzten Winter waren es noch knapp 30'000. Also es sind wirklich frappante Einbußen, die wir haben.
Weil die Leute generell weniger Skifahren oder der Schnee fehlte. Das Skigebiet ist auf Naturschnee angewiesen, Schneekanonen hat es keine. Umso mehr freut sich Seeli über die Mountainbiker, die auch noch im Winter den Berg hinunterbrausen, solange noch kein Schnee liegt.
Das war die letzten 2 Jahre, war das eigentlich bis um Mitte, erstes Januarwochenende war das so, dass wir quasi im Sommerbetrieb gefahren sind und dann halt erst auf den Winterbetrieb umstellen konnten, Mitte Januar, als der Schnee gekommen ist.
Deshalb machen die Churer Bergbahnen heute 25% ihres Umsatzes mit Mountainbiken, erzählt Seeli. Weil man hier auch noch im Winter Mountainbike fahren könne, ist der Churer Hausberg bei Profis und Bikefans aus ganz Europa beliebt. In Zukunft soll das Gebiet nebst geübten Fahren auch Familien anlocken. Deshalb sollen zusätzliche Bikestrecken für Kinder gebaut werden. Um für das Gebiet im großen Stil Werbung schalten zu können, sei es aber auch in Zukunft zu klein, sagt Michael Christ, Marketingchef bei Chur Tourismus. Deshalb bewerbe man die Bike-Routen zusammen mit der Lenzer Heide.
Wir von Seite Chur Tourismus, wir haben schlicht nicht die Mittel, um als Bike-Brand aufzutreten am Markt. Deshalb machen wir das gemeinsam mit der Lenzer Heide. Da ist einfach die Kraft vorhanden und wenn wir uns da anschließen, das bringt beiden, das ist eine Win-Win-Situation.
Trotz Marketing und zusätzlichen Bikern, die Churer Bergbahnen würden rote Zahlen schreiben, ohne finanzielle Unterstützung der Gemeinde Chur. Bergbahnen verursachten halt hohe Fixkosten, erklärt Geschäftsführerin Manuela Seeli.
Egal, ob jetzt 5 Gäste am Tag kommen oder 400 Gäste, ich brauche an jeder Talstation mindestens einen Mitarbeiter, an der Bergstation mindestens einen. Und im Wintergeschäft ist das dann noch viel extremer. Dort brauche ich noch den Rettungsdienst vor Ort, die Pistenfahrer brauche ich vor Ort und das kostet einfach wahnsinnig viel.
Die Churerinnen und Churer werden entscheiden müssen, ob sie die Bergbahnen weiterhin mit Steuergeldern unterstützen wollen. Die Volksabstimmung findet frühestens nächstes Jahr statt.
Brembrüesch ist nicht das einzige Berggebiet, das auf Mountainbiker setzt und neue Strecken bauen will. Es kommen kontinuierlich neue hinzu. In den letzten 8 Jahren ist die Zahl der offiziell markierten Strecken für Biker alleine für Tagesausflüge von 0 auf 192 gestiegen. Dazu kommen auch noch solche, die nicht als reine Bikerrouten markiert sind, zum Beispiel Wanderwege. Braucht es wirklich so viele Bikestrecken? Und was sagen Naturschützer dazu? Nochmals Dennis Schmutz.
Dave Spielmann ist begeisterter Mountainbike-Fahrer. Der stellvertretende Ausbildungsleiter von Swiss Cycling Guide bildet Mountainbike-Führer aus und freut sich natürlich über jede neue Strecke, die gebaut wird. Auch über jene in Brembrüesch im Kanton Graubünden.
Brembrüesch ist in meinen Augen ein Geheimtipp. In der Verbindung auch mit Lenzer Heide und der Rosa und der Zusammenarbeit ist es auch immer für die nicht nur downhill-orientierten Mountainbiker immer attraktiver geworden in den letzten Jahren.
Trotzdem sei es kein Ort, wo man seine ersten Mountainbike-Versuche wagen sollte. Zu anspruchsvoll seien die Routen. Umso besser deshalb, wenn jetzt zusätzliche Strecken für ein breiteres Publikum gebaut würden. Denn zu viele Bike-Routen gäbe es in der Schweiz noch nicht.
Wenn man das vergleicht mit Regionen, zum Beispiel in Nordamerika wie Kanada, wo an einem Hügel 40 verschiedene Mountainbike-Trails sind und da niemand ein Problem damit hat, von dem sind wir noch sehr, sehr weit entfernt. Also deshalb, ein Überangebot besteht definitiv nicht.
Anders sieht das Andreas Bolt von Pro Natura. Es würden zu viele Strecken gebaut. Der gelernte Wildtierbiologe, der bei der Naturschutzorganisation für Freizeitaktivitäten zuständig ist, spricht von einem Boom.
Wir beobachten das einfach mit einer gewissen Sorge, weil es ist also die bloße Masse, die das eigentlich hier ausmacht, die in unseren Augen dazu führt, dass wir an vielen Orten jetzt auch im Sommer einen Trend haben hin zu einem Massentourismus, wie ihn bisher vielleicht nur aus dem Winter gekannt haben.
Die vielen Mountainbiker könnten Wildtiere und Pflanzen stören. Trotzdem schließen sich Biken und Naturschutz nicht per se aus. Aber jedes Projekt müsse genau angeschaut werden. Wichtig wäre dabei, dass über größere Regionen eine Gesamtplanung gemacht würde, sagt Andreas Bolt. Zu oft schaue jede Region für sich. Er appelliert an die Initianten der einzelnen Projekte, aber auch an die kantonalen Behörden, da mehr Verantwortung zu übernehmen, sodass die Biker ihrem Hobby nachgehen können und die Natur trotzdem gut geschützt wird.
Wer in Italien beim Staat arbeiten will, kann sich die Stelle in einem Wettbewerb erobern. Alle Verwaltungen Italiens sind nämlich verpflichtet, freie Staatsstellen in öffentlichen Wettbewerben zu vergeben, in sogenannten Concorsi. Das zumindest ist die Theorie. In der Praxis aber dauern diese Bewerbungsverfahren Jahre, sie kosten den Staat Milliarden und längst nicht immer gibt es dann die Stelle wirklich zu besetzen. Wie es ist, jahrelang auf eine versprochene Stelle zu warten, weiß diese Frau, die unser Mann in Rom getroffen hat, Franco Battel.
Federica Ragno ist 38-jährig und Anwältin. Sie hat ein langes, aufwendiges Studium hinter sich. Und trotzdem hat Federica Ragno auch Jahre nach ihrem Abschluss noch immer keine feste Stelle.
Ho fatto diversi concorsi nella mia vita e attualmente sono in attesa di essere assunta al Comune di Roma.
Ich habe an diversen Bewerbungsverfahren der öffentlichen Verwaltung teilgenommen, sagt Federica Ragno. Einen dieser Concorsi, also Wettbewerbe, habe sie gewonnen. Es geht um eine von insgesamt 2000 Stellen in der Römer Stadtverwaltung. Das sind alles andere als Traumjobs. Geboten wird trockene Büroarbeit zu einem bescheidenen Lohn, etwa 1500 Euro im Monat. Trotzdem gingen über 300.000 Bewerbungen ein.
Sono arrivate oltre 300.000 domande. Ci siamo ritrovate alle prove preselettive oltre 30.000 persone.
Nach einer ersten Selektion blieben rund 30.000 Kandidatinnen und Kandidaten übrig, die alle zu einem schriftlichen Test erscheinen mussten, erklärt Federica Ragno das Prozedere. Für diesen Mega-Concorso mietete die Stadt Rom während mehreren Wochen Teile des riesigen Messegeländes. Das gesamte Verfahren dauerte über 2 Jahre und verschlang Millionen von Euro. Endlich, im Frühjahr 2014, erfuhr Federica Ragno, dass sie zu den Auserwählten gehört.
Am maggio del 2014 abbiamo avuto l'ufficialità che eravamo vincitori di un concorso, quindi per noi era fondamentale.
Fundamental war das für mich. Und trotzdem hat Federica Ragno die versprochene Stelle bis heute nicht erhalten. Denn die Stadt Rom hat wegen Finanzproblemen nur die Hälfte der siegreichen Kandidaten tatsächlich angestellt. Federica Ragno hat sich zwar auch nach anderen Stellen in der Privatwirtschaft umgesehen, aber nie eine bekommen. «Mein Leben steht still», sagt sie und fügt leise lächelnd an, «immerhin habe ich im letzten Jahr geheiratet.»
«Io sono riuscita a sposarmi l'anno scorso, però probabilmente se fossi stata assunta prima, sicuramente sarei sposata prima e magari avrei già dei figli.»
«Hätte ich die versprochene Stelle vor über 3 Jahren tatsächlich erhalten, ich wäre wahrscheinlich längst Mutter. Doch ohne feste Stelle bleibe der Nachwuchs für sie und ihren Partner ein Traum.» Solche Geschichten hört Alessio Mercanti oft. Er leitet eine Selbsthilfegruppe von Leuten, die einen Concorso gewonnen und trotzdem keine Stelle erhalten haben. Alessio Mercanti sagt, der Staat hat uns verraten.
Questo è un tradimento, questo è praticamente è un venir meno all'impegno preso, insomma, non è una cosa, insomma, bella.
Der Staat verspricht etwas, das nicht hält. Der Präsident der etwa 2000 Mitglieder zählenden Organisation räumt ein, dass gewisse Konkursi funktionierten, doch eben längst nicht alle. Darunter leiden alle, auch der Staat. Denn der gebe für die aufwendigen Bewerbungsverfahren jedes Jahr Millionen aus.
Essendo molto burocratizzato il percorso concorsuale, i migliori vengono selezionati, ma poi ad oggi non vengono.
Die Konkursi sind sehr bürokratisch, sagt Alessio Mercanti. Es werde ausschließlich auswendig Gelerntes abgefragt. Ob jemand kreativ sei oder selbstständig denke, spiele keine Rolle. Die Mängel der italienischen Konkursi sind offensichtlich und trotzdem möchte selbst Mercanti nicht auf sie verzichten.
Sicuramente si presterebbe a molte, diciamo, chiamiamole infiltrazioni, nel senso che comunque rischio di irregolarità. Figuriamoci un colloquio dove.
Alessio Mercanti spricht von der Gefahr der Unterwanderung und meint damit, ohne Konkursi würden Startstellen nicht an die Besten vergeben, sondern an die mit den besten Beziehungen. Es drohten Vetternwirtschaft und Korruption. Genau darum habe Italien die Konkursi sogar in der Verfassung verankert. Anwältin Federica Ragno nickt und sagt, ich habe keine Beziehungen, kein Vitamin B. Ihre einzige Chance, eine Stelle beim Staat zu bekommen, seien die Konkursi. Abschaffen solle man sie nicht, aber effizienter gestalten. Vor 7 Jahren schon schrieb die Stadt Rom die 2000 Stellen aus. Federica Ragno hofft noch immer, eine davon zu ergattern.
Es ist die positive Geschichte aus Ecuador. Vor weniger als 50 Jahren wurden Indios vom Land noch zur Fronarbeit in den Städten gezwungen. Sie mussten die Straßen wischen. Inzwischen hat sich viel verändert. Viele Indios sind aufgestiegen, besitzen zum Teil selbst Banken und helfen jetzt der Urbevölkerung. Aus Ambato in Ecuador, Ulrich Achermann.
Gedränge auf den Trottoirs, Feierabend in Ambato. Das Volk schaut, dass es zügig nach Hause kommt. Die Leute stehen Schlange an den Bushaltestellen und spitzen die Ohren. Nummern, die auf eine Fahrtroute hinweisen würden, trägt kein einziges der Fahrzeuge. Der Schaffner brüllt die Fahrziele aus voller Kehle durch den Motorenlärm. Längst nicht immer ging es so locker hier in der Kleinstadt auf 2600 Metern. Der Indio Rodrigo Jambo erinnert sich.
Mi padre, ovviamente, es un agricultor. Quando tenía.
Ich war etwa 6, da hat mein Vater für seinen kleinen Hof einen Kredit bei der Bank beantragt. Als Indio durfte er die Bank aber nicht betreten und musste einen Weißen damit beauftragen, die notwendigen Papiere einzureichen. Heute ist der Angehörige des Ciboleo-Volkes 35, Universitätsabsolvent und Bankdirektor. Das unterscheidet ihn von der Generation seiner Eltern, die Kleinbauern waren. Rodrigo sitzt im Chefsessel der genossenschaftlich organisierten Ciboleo-Sparkasse. Sie hat 115.000 Mitglieder. Am Hauptsitz arbeiten alle Angestellten in traditioneller Indio-Kleidung. Auch der Chef trägt den typischen roten Poncho und die weiße Hose der Ciboleo-Männer. Umgangssprache in der Sparkasse ist Quechua. Längst nicht alle der Kunden sind fit in Spanisch.
No quiero decir con eso de pronto que el sector indígena siempre tiene que ser pobre o siempre tiene que ser mal.
Zunächst ist es darum gegangen, mit der Sparkasse Arbeitsplätze für junge Indigene zu schaffen, erzählt der Gründer Rodrigo Jambo. Doch schnell haben wir erkannt, dass sie ein Instrument des Wandels sein könnte. Ein Mittel gegen Armut und ständige Marginalisierung der Indios. Viele ihrer Einlagen gibt die Cooperativa Ciboleo als günstige Klein- und Mikrokredite an indigene Bauern weiter. Die Kredite fließen in der Regel in die Mechanisierung der Kleinbetriebe, sehr oft finanzieren sie aber auch ein kostenpflichtiges Studium oder eine Berufsausbildung junger Indigener. Gebildete Indios, dahinter steckt ein Kulturwandel, den die Sparkasse immer stärker als ihre eigentliche Mission betrachtet. Widerstand dagegen gab es auch von unerwarteter Seite, sagt Rodrigo Jambo.
Y el estudiar en el sector indígena
Unsere Eltern und Großeltern hatten das Vorurteil, dass Studieren etwas für die Faulenzer sei, also jene, die sich zu schade sind für die beschwerliche Arbeit auf dem Feld. In den Köpfen der Vorfahren war tief verankert, der Indio ist und bleibt ein armer Kleinbauer. Auch die junge Ciboleo Jenny Ainaguano bedient ihre Kundschaft in der Quechua-Sprache. Sie ist studierte Betriebswirtschaftlerin und führt in Ambato ein florierendes Fachgeschäft für indigene Kleidung. Hüte, Röcke, Blusen, Ponchos oder Schmuck gibt es im Familienbetrieb. Damit angefangen hatte Jennys Mutter. Den erst winzig kleinen Laden haben wir Schritt für Schritt ausgebaut, immer mit Krediten der Sparkasse. Da kommen wir Indigenen schnell und unbürokratisch zu Geld, erklärt Jenny. Die Rechnung ist aufgegangen. In Ambato stehen die Indios wieder stolz zu ihrer Herkunft und verleugnen sich nicht länger mit Jeans und importierten Billigklamotten.
Punkt 1. Im ersten und vierten Zeit fürs Tagesgespräch über den Waffenbesitz in den USA und bei uns. Seit dem Massaker in Las Vegas wird auch bei uns wieder über Schusswaffen diskutiert. Auch hier nach den Schlagzeilen mit Ursula Vogler.
Wer in der Schweiz zu Lebzeiten ein Organ spendet, wird künftig finanziell besser abgesichert. Der Bundesrat hat das revidierte Transplantationsgesetz in Kraft gesetzt. Damit sollen Organspender eine bessere Nachbetreuung erhalten. In Portugal ist Innenministerin Constanza Urbano de Sousa nach Regierungsangaben zurückgetreten, nach Kritik im Zusammenhang mit den Waldbränden. Bei den Bränden in Nord- und Mittelportugal starben während der letzten Monate über 100 Personen. Europas größter Online-Modehändler Zalando will in den Markt für Kosmetikprodukte einsteigen. Ab nächstem Frühling sollen Produkte für Hautpflege oder Parfüm verkauft werden.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.